Zeit im Rhein. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast, unserer Sommerausgabe. Wir sind zurück, haben uns lang Zeit gelassen und sind mit einer Spezialfolge zurück, wo wir uns einfach mal ein bisschen austauschen, was so in letzter Zeit passiert ist. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meinen charmanten Kollegen Jonas.
Servus. Ja, charmant habe ich schon lange nicht mehr gehört.
Richtig, deswegen habe ich mir gedacht, bin ich heute mal wieder der Erste seit 10 Jahren.
Ja, Sommerausgabe im Hawaii-Hemd.
Hast du an?
Mit einem kühlen Cocktail. Nee, ich habe tatsächlich nur Farbflecken quasi an. streiche ja gerade meine neue Wohnung nebenbei.
Achso, ich dachte, weil du dich mit der Sonnencreme falsch eingecremt hast und so an die wichtigen Stellen nicht hingekommen, dann kriegt man da immer die Flecken.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, war viel los in letzter Zeit, deswegen haben wir, lag glaube ich auch zum größeren Teil an mir, aber dafür herzliches Mea Culpa. Aber deswegen sind wir jetzt zurück und ja, das ist ja auch ein bisschen ruhig gerade in der Fußballszene. Ist uns aber eh wurscht. Die Folge hört ihr wie immer auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und apropos sensationell, so wie mein Sportpodcast.de, ich habe den Rekord der abgelaufenen Amateurfußballsaison gelesen, was Tore in einer Halbzeit betrifft, eines Spielers. Was schätzt du, wie viel das waren?
Kannst du mir die Liga verraten?
Boah, weiß ich nicht mehr, irgendwie so fünft unterste oder so, ich weiß nicht mehr genau wo.
Dann sage ich mal.
Also ein Spieler in einer Halbzeit.
Ja, dann sage ich mal 8.
8. Mhm. Ist falsch. Es waren 22. Oh.
Okay, in einer Halbzeit. Knapp daneben.
Ja. Knapp daneben. Hat in einer Halbzeit 22 Hütten gemacht und dann war der Spielstand zur Halbzeit 25-0. Und dann wurde das Spiel auf Wunsch des Gegners abgebrochen.
Verstehe ich nicht.
Ja, sie sind aber auch nur zu 8 angetreten. Wobei ich mir echt denke, zu 8, aber trotzdem, ich kann es schwer einschätzen, aber wenn man nur zu 8 antritt, aber trotzdem 25 Dinger fängt, ist schon
doch krass. Eigentlich zu 8 halt hinten reinstellen, ne?
Ja gut, aber wenn es natürlich eine Pele Wollitz-eske Mannschaft ist, die will natürlich, nee, die gibt Gas, die kann sie nicht hinten reinstellen. Die kann sie nicht hinten reinstellen.
Auch wenn der Gegner quasi Energie Cottbus unter Pele Wollitz war, die spielen nicht ja hin.
Richtig. Das ist es ist auch nicht in der DNA.
Nee. Aber du weißt nicht, ob das Spiel dann 25-0 gewertet wurde oder nur 3-0. Oder? Weil normal, wenn du ja dann quasi zurückziehst, du hast ja nur 3-0 gewertet.
Ja, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Vielleicht gibt es auch eine Sonderregel, dass man sagt, also dass man zum Beispiel beim Schiedsrichter ausmacht, hey, schreibt es auf, als ob das zu Ende gespielt wurde, weil dann haben ja irgendwie beide Seiten was davon, weil sonst würde ja der führende Verein würde ja nicht zustimmen. Und im Endeffekt könnte man ja auch sagen, okay, wir stellen uns jetzt hier, beide Mannschaften stellen sich jetzt in der zweiten Halbzeit einfach auf den Platz und machen nichts und dann geht's auch 25-0 aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie so eine Fair-Play-Regelung geben könnte.
Sonst wäre es natürlich total clever von der unterlegenen Mannschaft und voll dumm von der führenden.
Ja, ziemlich.
Vor Verhältnis mit 3 zu belasten.
Ja, wobei auf der anderen Seite könnte man ja auch, also die Mannschaft, die hinten liegt, die könnte sich auch einfach verletzen und sich rote Karten holen, sodass sie irgendwie nur noch 6 Feldspieler sind. Und dann wird es auch abgebrochen. Und wobei, ich glaube, dann wird dann sogar der aktuelle Spielstand gewertet. Kann sogar sein.
Vor allem rote Karten wären ja auch fürs nächste Spiel dann nicht so sinnvoll. Nicht, dass sie beim nächsten Spiel dann nur noch zu 6 antreten und so.
Naja, wenn du zu 8 antrittst, dann sind, glaube ich, noch 2 rote Karten eigentlich dein kleinstes Problem, weil dann trittst du lieber gar nicht mehr an. Als dass du zu 8 antrittst und in einer Halbzeit 25 Stück fängst.
Ja,
Er sitzt nicht im Sportsgeist, aber.
Das ist alles.
Ja, und dann habe ich auch ganz frisch reinbekommen, ich weiß gar nicht, wie frisch das überhaupt ist, ich habe es vorhin aber nur gelesen, was auch natürlich zu Weltklasse passt, wie zu 25 Toren in einer Halbzeit, das Line-Up fürs Raphael van der Vaart Abschiedsspiel ist raus und es ist fantastisch.
Ich habe nur, van der Vaart hat nur gesagt, er hat Ailton eingeladen, damit er nicht der Dickste auf Platz ist.
Ah, also ja, da kann ich jetzt, also ich kann dir mal, jetzt habe ich, wo habe ich denn das jetzt hier? Ah, hier unten. Ich lese dir mal so ein paar Schlage. Am 13. Oktober übrigens im Volksparkstadion kommt Raphael van der Vaart. Ich weiß nicht, wen er vom FC Valencia noch mitbringt. Zumindest das Trikot müsste er noch haben. Zugesagt haben bisher Marcel Janssen, klar. Marcel Janssen muss David Jarolim, damit es auch für die roten Karten noch was gibt. Vincent Kompany, Joris Mattheisen, Piotr Trochowski, Nigel de Jong, siehe David Jarolim, Stefan Beinlich, Benny Laut, Dennis Aogo, Timothy Atuba, Romeo Castelen, Heiko Westermann, Stefan Wächter, Frank Rost, Serge Barbares, Guy Demel und Mehdi Madavikia sowie Colin Benjamin.
Das ist eine absolute Weltklasse-Truppe.
Ja, und jetzt pass auf. Und jetzt, die spielen dann gegen eine Holland-Auswahl. Und da kommen unter anderem Robin van Persie, Mark van Bommel, Edgar Davids, Wesley Snyder, Johnny Heitinger, Pierre van Hooijdonk und Edwin van der Sar.
Au, oh, das ist schon hochklassig besetzt.
Das ist schon hoch. Heißt ja auch ganz, ganz bescheiden Game of Champions.
Klar, was sonst?
Ja, ein geiles Line-Up eigentlich.
Auf jeden Fall.
Und apropos Colin Benjamin, was macht er denn eigentlich gerade?
Ich habe ein bisschen Afrika Cup verfolgt. Da war auf jeden Fall kein Trainer, soweit ich das gesehen habe. Das hätte ich sonst so getippt.
Ist teilweise ja richtig. Er ist Co-Trainer von Namibia.
Ah, okay. Die habe ich nicht gesehen.
Da war doch diese eine mit den deutschen Wurzeln dabei, oder?
Ja, war das Namibia? Jetzt beim Ja, bei Namibia, der jetzt bei Kaiserslautern spielt.
Das kann sein. Auf jeden Fall, Colin Benjamin war sein Co-Trainer.
Der hat letzte Saison bei Carl Zeiss Jena gespielt und ist jetzt nach Kaiserslautern gewechselt.
Hm. Apropos Kaiserslautern, was macht eigentlich Kostas Runjajc?
Keine Ahnung.
Ist momentan Trainer bei Pogoń Szczecin in Polen. Und ist da Trainerkollege von Gino Lettieri, der Corona Kielce trainiert.
Ja, die polnische Liga ist offensichtlich sowas wie die chinesische für Spieler. Ist die richtig. Polnische jetzt für Trainer? Kann man nochmal hingehen am Ende der Karriere.
Ja, um nochmal richtig abzukassieren, also nach der großen Karriere einfach nochmal dahin zu gehen.
Ja.
Ja. Was gibt's denn bei dir? Was hast du denn dabei?
Ja, du hast ja schon mit Pele Bolitz-esk eingeleitet. Nächste Woche Samstag ist es endlich soweit. Der Saisonstart für Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost. Und ja, da haben die Planer natürlich, die Planer der Regionalliga Nordost Spiel plantechnisch gedacht, gut, wenn wir schon einen Pele Bolitz in der Liga haben, fangen wir mit dem Knallerspiel der Saison an. Es geht zu Hause gegen die VSG Altklinike.
Oh, natürlich ein Klassiker. Da fiebert eine ganze Region, fiebert da natürlich mit.
Eine ganze Region, ist ja quasi ein Derby. Altklinike natürlich bekannt als Ex-Verein von Thorsten Matuschka,
ja,
und
Toto.
Buba Casanovo.
Ja. Und Kevin Panewitz.
Doch, Kevin Panewitz, ja.
War auch da, aber in den fetten Jahren.
Ich habe ja Wallet schon vermisst jetzt. Pause, also ich.
Ja, ich ja gar nicht. Fall.
Zumindest aufs Interview nach dem Spiel.
Ja. Und er hat, da macht ja auch weiter natürlich. Ja, steht ja völlig außer Frage. Wir haben ja auch eine eine schöne, irgendjemand hat uns auf Twitter irgendwas geschrieben wegen Pele Wollitz. Was war das nochmal? Ich hab's dir doch geschickt. Genau, weil natürlich, das Spiel des Jahrhunderts findet ja auch bald statt in Cottbus. Nämlich erste Runde DFB-Pokal gegen die großen Bayern.
Ja, stimmt, da habe ich mich gefreut, als ihr die gezogen habt.
Ja, da ist natürlich, also da habe ich mich natürlich auch direkt gefreut. Also da, und das ist natürlich für dich schwierig, weil du weißt natürlich gar nicht, wen du die Namen drücken sollst.
Das ist, das Spiel wird als erstes DFB-Pokalspiel in der langen, traditionsreichen Geschichte, wird das unentschieden enden.
Hoffentlich.
Da kommt keiner weiter. Das wissen ja viele
nicht. Nee, anders. Es gibt einfach keinen Gewinner.
Ja.
Auch wenn jemand dann am Schluss mehr Tore schießt, aber es gibt bei dem Spiel für dich ja keinen Gewinner.
Das ist auch eine schöne Überleitung zu dem zweiten Thema, was ich mitgebracht habe. Du hast ja gesagt, fußballtechnisch ist im Moment nicht so viel los. Das stimmt ja gar nicht, weil gestern die 5. Auflage des Sportwasser Cups in Hannover zu Ende gegangen ist. Gestern mit dem Final Six. Das war das Final Six, weil es gar nicht so zu lachen gibt. Bekanntes Format.
Ich kenne das ja, aber das war ja früher, hat man das ja so, als Fußball noch nicht so kommerzialisiert war, da hieß es noch Final Four.
Ja, nee, ist das Final Six. Mhm. Auf der Anlage der TuS Ricklingen, klar, wer soll das sonst ausrichten hier?
So, haben sich ja bewährt.
Und völlig überraschend gewonnen hat die TuS Darmstadt, weil die beiden eigentlichen Favoriten, der HSC, Aufsteiger in die Regionalliga, starten in 19 in der Regionalliga, sind nur mit der zweiten Mannschaft angetreten und jetzt rausgeflogen.
Und haben es die jungen Wilden nicht gebracht?
Nee, haben es nicht gebracht. Und Arminia Hannover hat in der Zwischenrunde einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt und wurden disqualifiziert, sodass die Karten komplett.
Da war der Weg frei, klar.
Im Finale. Ja, TuS Darmstadt auch verdient gewonnen. Aber was das eigentlich Interessante war, dass die Macher des Sportbuzzer Cups einen neuen Modus erfunden haben.
Final Six?
bei Punkt- und Torgleichheit. Weil, musst du sagen, also Final Six, es gab jetzt im Finale zwei Dreiergruppen und jeweils der Sieger jeder Gruppe hat in das Finale gegeneinander gespielt. Jetzt aber in einer Gruppe ist jeder Verein mal als Sieger vom Platz gegangen und alle haben 1-0 gewonnen. Hat dann logischerweise dazu geführt, dass alle drei Punkte hatten und alle ein Torverhältnis von 1-1.
Ja.
Und dann gab es Elfmeterschießen, also jedes dieser 1-1-Spiele wurde nachträglich dann, als alle drei Spiele gespielt waren, im Elfmeterschießen ausgeschossen. Aber nicht so, dass es einen Gewinner gab, also schon, dass es einen Gewinner gab, aber auch das Elfmeterschießen hätte theoretisch unentschieden ausgehen können, weil es wurden auf jeden Fall bei beiden Mannschaften die 5 Schützen bis zum Ende durchgeschossen. Und die Tore sind dann auch ins Torverhältnis eingegangen. Das hat dann dazu geführt, dass wiederum in den 3 Elfmeterschießen jedes Team einmal gewonnen hat und jedes Team einmal mit 5-4 gewonnen hat.
Oh Gott.
So dass wieder Punkt- und Torgleichheit quasi geherrscht hat. Dann wurde das Elfmeterschießen nochmal verlängert, nochmal jeder gegen jeden, diesmal nur mit 3 Schützen und da gab es dann zum Glück endlich einen Sieger.
Und ich warst finde, du vor Mitternacht so, zu Hause?
Ich war vor Mitternacht noch zu Hause. Ich finde aber, sowas sollte man jetzt auch so direkter Vergleich und so sollte man alles abschaffen. Das sollte man einführen. Ich glaube, das wollen die Fans sehen. Einfach endlose Elfmeterschießen.
Ja, ich denke.
Wobei zwischendurch wurde noch ein anderer Plan vom sehr engagierten Stadionsprecher durchgesagt, den ich eigentlich noch viel cooler gefunden habe. Es war auch kurzzeitig mal angedacht, dass die Trainer gegeneinander Elfmeterschießen machen. Der beteiligten Vereine.
Also jetzt ernsthaft oder war das halt so ein Gag, oder?
Nee, war ernsthaft. Das haben die Trainer dann abgelehnt.
Gut, dann, da ist es natürlich dann, wenn das natürlich mal so, so weit kommen würde, dann musst du natürlich die Trainerposition perspektivisch auch besetzen.
Ja,
Dann sind die ganzen Laptop-Trainer-Säcke da, diese neumodischen, alle weg. Und dann bist du froh, dass du einen Pele auf der Bank hast. Dann bist du halt doppelt froh.
Richtig, dass du Pele auf der Bank hast. Einem Heiko Herrlich öffnen das nochmal komplett neue Jobperspektiven.
Richtig.
Zum Beispiel. Also, vielleicht sollte man das mal in Angriff nehmen und mal beim DFB mal nachhaken.
Ich denke auch Friedhelm Funkel hat da ein großes Interesse dran.
Ja.
Ja, stark. Ja, wir können das ja mal beobachten, ob das vielleicht beim Telekom Cup jetzt in der Vorbereitung vielleicht auch mal getestet wird. Kann ja gut sein. Vielleicht haben die ja einen direkten Draht zu den Sportbuzzer-Machern.
Wäre schön.
Ja,
wär schön.
Würde mich freuen. Und dann habe ich von dir gehört, dass du ja quasi fast Christian Streich getroffen hast.
Ja, quasi habe
also
ich
quasi fast hast du Streich fast. Ja.
Also wie kam es denn dazu? Live dabei. Meine Eltern haben Urlaub im Schwarzwald gemacht und sind dann irgendeinen Berg da hoch auf irgendeine Hütte. Ich habe die Geschichte hat für mich erst angefangen, als es dann jetzt zu der folgenschweren Begegnung kam.
Blablabla, Christian Streich, was? Bitte? Ah, krass.
Und die haben dann oben auf der Hütte Christian Streich mit seiner Frau quasi getroffen.
Viele der Grüße.
Der da mit dem Fahrrad hochgefahren ist.
Deine Eltern auch, oder?
Nee, die sind gelaufen.
Ah, sind wir gelaufen?
Die sind gelaufen. Und Christian Streich war mit dem Mountainbike da.
Okay, zwei Fragen. Frage 1, war es ein E-Bike?
Nee, war wohl kein E-Bike.
Frage 2, haben Sie ihn angesprochen?
Nee, mein Vater ist da immer so ein bisschen, die sollen auch...
Also ich meine, hat Christian Streich deinen Vater angesprochen?
Ja, Christian Streich hat meinen Vater natürlich angelabert. Mein Vater hat dann gesagt, Christian, ich bin im Urlaub, ne? Lass mich mal zufrieden.
Ja, hat aber nicht verstanden. Sie wollen doch eh nur zu meinem Sohn den Kontakt haben.
Ja, und hat dann halt, Christian Streich hat dann noch nach einem Foto gefragt, das hat er dann widerwillig gemacht.
Mein Vater. Ja. Ja, habe ich auf Instagram gesehen. Das, hat der Chrissy 59X hat es gleich gepostet. Ja, stark, gut. Also da gibt es jetzt keinen näheren Kontakt. Also du wirst dann, Freiburg wird jetzt nicht dein nächster Verein.
Ja, die haben sich auf ein Gläschen Wein verabredet mal, ne? Wenn nächstes
im Stadion
mal ein besonderer Sieg für Freiburg nächste Saison ist, dann gibt es sicherlich mal ein Gläschen Wein zusammen.
Ja, das ist ja toll. Vielleicht beim Auswärtsspiel, das ist schön. Ja, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, ansonsten kann man sagen, dass der Profifußball am Freitag, glaube ich, dann wieder gestartet ist mit der dritten Liga. Und passend dazu quasi ein Spezial zum Saisonstart würde ich gerne eine kurze Wissensabfrage mit dir machen, wie gut du denn in der Sommerpause das Kicker Jahresheft Vorschauheft gelesen hast.
Können wir gleich mit anfangen? Ich möchte nur was zum Auftakt sagen. Ich finde es schön, dass gerade so in den bewegten Sommerzeiten im Fußball mit Transfers etc. manche Dinge sich einfach nicht verändern. Und das ist Sascha Mölders, der ja bekanntlich bei deinen Freunden von 1860 spielt,
ja.
Hat in der Nachspielzeit am Freitag beim Auftakt gegen Preußen Münster schön in der Nachspielzeit eine hundertprozentige, aber sowas von kläglich vergeben. Und das finde ich schön. Manche Sachen ändern sich halt einfach nie.
Sehr gut. Wie ging es denn aus? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Unentschieden dann.
1-1.
Ah. Und ich weiß nur, dass unsere Amateure verloren haben leider. Okay. Gegen Würzburg. Kickers, ja. Und Uerdingen hat, glaube ich, heute gespielt.
Die haben gewonnen, 1-0.
Ah. Ja, also möchte ich eigentlich ungern darüber reden über Sascha Mölders, weil er die Frechheit besitzt, den gleichen Namen wie ich zu haben. Und naja, aber er hat, cool ist, er hat ein Tattoo von den Kickers auf dem Unterarm, soweit ich weiß. Das macht ihn leider wieder so ein bisschen sympathisch.
Fanfreundschaft mit Augsburg.
Also Kickers meine ich jetzt diese Fernsehsendung, diese Fernsehserie, diese Kinderserie, die Fußballserie.
Ja gut, das ist ganz geil eigentlich, ne?
Ja, das ist ganz geil. Ich glaube, es ist nicht zu Barca, aber irgendwie so einer halt da. Macht ihn schon wieder ein bisschen sympathisch. Naja.
Zu Barca und die Kickers waren ja auch zwei unterschiedliche Serien.
Ja, schon, gell? Also zu Barca war doch, die hießen doch die tollen Fußballstars.
Ja, die ist Captain zu Barca.
Aber irgendeine Serie hieß die tollen Fußballstars und die war mit zu Barca. Vielleicht war die ganz früher so.
Ja, das kann sein.
Weil die Kickers habe ich, glaube ich, da war ich dann irgendwie schon auch zu alt. Es war ja gleich gemacht. Weil ich glaube, die Kickers, die hatten doch alle dann auch so eingedeutschte Namen.
Ja, Gregor und.
Ja, genau. Und bei den tollen Fußballstars, also so kenne ich den Ding, die hat, das war ja Wakabayashi und Tsubasa und Zora. Richtig. Und bei den Deutschen, die Nummer 10?
Fußballkaiser Franz Schneider oder so hieß der.
Karl-Heinz Schneider.
Karl-Heinz Schneider.
Das war so geil. Naja, also dann von Karl-Heinz Schneider und Tsubasa Ozora wieder zur dritten Liga. Ich würde gerne eine Wissensabfrage machen. Und zwar sag ich dir vier Namen. Und du müsstest mir bitte einmal den aktuellen Verein sagen und den vorherigen Verein. Mhm. Ja, also es sind auch namhaftere Spieler. Und ja, ich denke, das ist für dich eine leichte Übung. Marvin Kompea.
Ja. Der ist jetzt in die dritte Liga gewechselt, habe ich sogar gelesen.
Deswegen mache ich das ja als Abfrage.
Also der Verein davor müsste gewesen sein Greuther Fürth. Kann das sein?
Grün-Weiß stimmt, aber nicht Greuther Fürth.
Okay. Und jetzt der Verein, wo ist denn hingewechselt? Das habe ich gelesen.
Übergehst du jetzt einfach. Soll ich dir helfen?
Da? Ja.
Also der abgebende Verein Grün-Weiß, fast Greuther Fürth. Es ist Celtic Glasgow gewesen. Warum auch immer Marvin Kompea dort gespielt hat. Er war bei Celtic Glasgow und ist jetzt in die dritte Liga gewechselt. Und zum MSV Duisburg.
Ja, warte. Ah ja, richtig, zu Duisburg. Ja.
Dann Timo Gebhardt.
Der ist zu 1860 gewechselt und abgebender Verein war Viktoria Berlin.
Richtig. Weißt du, wegen Finaltag der Amateure?
Ja.
Weil da war nämlich irgendwie auch groß gefeatured.
Ja.
Genau, ist wieder zurück zu den Blauen. Dann haben wir Maxi Beister. Ja, es gibt ihn noch.
Abgebender Verein war natürlich KFC Uerdingen und neuer Richtig. Verein ist Ingolstadt.
Habe ich nicht mitbekommen. Vermutlich, weil es mir egal ist.
Das habe ich mitbekommen.
Und dann zum Abschluss haben wir noch Jan Kirchhoff.
Ja, neuer Verein KFC Uerdingen, abgebender Verein Magdeburg.
Richtig. Und Uerdingen direkt zum Kapitän ernannt worden.
Habe ich heute gesehen, ja, gelesen.
Ja. Und dann noch ein, also von der dritten Liga Deutschland in die erste Liga Schweiz. Wohin ist Valon Berami gewechselt? Also
im Zweifel zu Sion.
Ist vollkommen richtig. Das war der Königstransfer von unser aller Lieblingspräsident oder Le Président Christian Constantin.
Ja. Das ist wie bei Triple University, da ist Franz Beckenbauer immer richtig, wenn man es nicht weiß, ist in der Schweiz eigentlich Sion eigentlich
oft richtig.
Die richtige Wahl.
Und im Kicker stand geil, also für alle, die da jetzt nicht ganz folgen können, Jonas und ich haben eine kleine Obsession mit, eine Obsession mit dem FC Sion in der Schweiz. Eigentlich nicht in dem Verein, sondern nur mit dem Präsidenten Christian Constantin, der, ja, also schillernd trifft's, glaube ich.
Ja, weiß nicht.
Einfach mal googeln, da gibt's direkt tolle Ergebnisse, wirklich.
Hatte ja nur einen kleinen Disput mit Rolf Ringer.
Richtig, hat einem TV-Experte in der Schweiz eine geknallt und als er dann am Boden lag, hat er noch auf ihn getreten. Aber das sind ja wirklich Kleinigkeiten, gibt's ja tolle Sachen einfach. Einfach mal googeln, das ist wirklich ein unendliches, nicht enden wollendes Potpourri an Geschichten. Und um vielleicht das nochmal das so ein bisschen zusammenzufassen, habe ich jetzt im Kicker gelesen, ich musste mir den Satz abschreiben, weil der so schön war, war eine Vorschau auf die Schweizer Liga und dann stand der Satz im Kicker: Der FC Sion hat wie immer den stärksten Kader hinter Young Boys und Basel, stellte sich aber unter dem exzentrischen, umstrittenen Präsidenten Christian Konstantin bislang immer selbst ein Bein.
Weiß ich jetzt nicht.
Ich finde es passt. Passend. Wollen wir mal zum Kultspieler kommen? Mhm. Ja, Christian Streich haben wir abgehakt. Also. Oder gab es da noch was offen?
Nein. Nee.
Ja, der Kultspieler ist in der DDR geboren, in Ostberlin. Und vielleicht hilft es dir, wenn ich dir zu Beginn sage, dass er an meinem 10. Geburtstag sein Länderspieldebüt gefeiert hat gegen Malta. Und knapp 2 Jahre später, am 16. August 2000, beim 4-1 gegen Spanien, dem ersten Spiel unter Rudi Völler, hat er sein letztes Länderspiel gemacht, insgesamt 5. Da klingelt es wahrscheinlich. Wir können einfach mal anfangen. Also das Fußballspielen erlernt hat er beim BFC Dynamo, bevor er dann am Schluss seiner Jugendzeit noch zur BSG Bergmann Borsig Berlin gewechselt ist. Für die er dann wiederum, beziehungsweise für Bergmann Borsig, hat er dann aber für den, nicht für die BSG, sondern für den PFV, hat er dann sein Profidebüt gefeiert. 32 Spiele, 14 Tore, bevor er dann 1991 tatsächlich zu Aston Villa gewechselt ist. Und war dort 3 Jahre, hat fantastische 16 Spiele gemacht, bevor er zurück, weißt du es schon? Hm. Also tatsächlich sehr außergewöhnlich, dass man mit, wie alt war er, 19, und zwar im Jahr 1991 als Ostdeutscher direkt nach England, war damals eine durchaus eine Sensation und er war einer der ersten, die Deutschen, die überhaupt in England gespielt haben, wenn man jetzt mal von den ganz früheren, so Bert Trautmann und so, wenn man von dem absieht, aber so in der Neuzeit war er einer der ersten. Wie gesagt, 3 Jahre gespielt bis 94, aber nur 16 Mal zum Einsatz gekommen. Und ist dann in die Bundesliga zu Hansa Rostock. Bei der Hansa hat er 3 Jahre gespielt, 101 Spiele, 34 Tore, war also Stammspieler, ist ein Mittelfeldspieler gewesen. Und von Hansa ist er dann zu Bayer Leverkusen, hat auch 3 Jahre gespielt. Dann ist er zu Hertha, hat auch 3 Jahre gespielt. Und dann ist er zum Hamburger SV, hat er auch 3 Jahre gespielt. Bevor er am Schluss der Karriere nochmal in die Kogge gestiegen ist und 2 Jahre für Hansa gespielt hat.
Paule Beinlich.
Paule Beinlich ist richtig. Wann hat's geklingelt?
Bei der also bei der Position war es klar, ich habe die ganze Zeit irgendwie an den Stürmer gedacht, weiß auch nicht warum. Dann Mittelfeldspieler. Und dann die Vereinskombination und ich hatte mal gelesen, dass der Bein nicht irgendwann mal in England gespielt hat. Ich wusste jetzt nicht, dass das so früh am Anfang der Karriere war und auch nicht wo, aber das hat geklingelt und dann mit Hertha und Hamburg in Kombination und Rostock halt, also der Kombination.
Hertha hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt tatsächlich.
Doch, der hat auch, ich meine beim ersten Traditionsmasters, wo wir waren, hat der für Hertha auch gekickt.
Ah, okay, das weiß
das
ich.
Das war da, wo die diesen richtig brutalen Kader hatten.
Mit dem heutigen Cheftrainer und Messerstecher Ante Čović. Hm? Ja, also fand ich schon krass, also dass der auch dann 3 Jahre dort war und halt direkt vom PFV Bergmann Borsig zu Aston Villa wechselt. Wie funktioniert das denn bitte?
Ja, also klar, ist irgendwie halt komisch, dass das heißt komisch, weil jetzt nicht so der normale Weg, dass die bekannten DDR-Spieler jetzt gleich nach England gegangen sind. Also da haben ja viele Bundesligisten groß abgegriffen. Aber dass der halt von so einem, ich könnte dir nicht mal sagen, welche Liga die in der DDR gespielt haben. Also kann ja nicht DDR-Oberliga gewesen sein. Dass
ja, das kann so ich nicht sagen, keine Ahnung.
Weggeholt wird, ne?
Ja, also weggeholt wurde der, glaube ich, nicht. Weil also,
ja gut, auch wenn der angeboten wurde, muss der den ja irgendwas, also muss der ja bei Aston Villa einen Eindruck hinterlassen haben. Die werden den ja nicht einfach irgendwie blind halt geholt haben.
Es kann ja sein, dass er einfach hingegangen ist und sich angeboten hat, so mehr oder weniger. Könnte ja auch sein. Ja, Krass auf jeden Fall. Und heute ist nicht ganz genau bekannt, was er macht. Er war ja zwischenzeitlich mal bei Hansa Rostock Manager, nachdem und hat da René Riedlewitz beerbt. Weil Hansa hat ja volles Fable, als Manager Ex-Spieler einzustellen. Jetzt ist er, glaube ich, Piekenhagen geworden. Genau, und 2 Jahre war er aber nur Manager, dann ist er zurückgetreten und ist dann kurze Zeit später Geschäftsführer des ersten LAV Rostock, ein Leichtathletikverein, geworden. Ja. Hauptsächlich wohl deshalb, weil seine Töchter dort aktiv sind und die sind wohl gar nicht schlecht, haben wohl vor 2-3 Jahren ein Stipendium in den USA bekommen. Also sie sind wohl gar nicht so schlecht und ich vermute, dass er deshalb damals da eingestiegen ist. Es lässt sich aber nicht verifizieren, ob er immer noch dort Geschäftsführer ist. Nebenher hat er auch noch in ein Startup investiert von Marco Rehmer und auch sonst so ein paar Traditionself-Einsätze gehabt. Also das Übliche, aber keine Fußballschule oder ähnliches.
Was für ein Startup hat denn Marco Rehmer?
Marco Rehmer hat ein Startup, das originalgetreue kleine Figuren von Profifußballern verkauft.
Aha.
Aus irgendwie so Gips oder sowas, weiß ich nicht. Und das machen die halt automatisch und maschinell und so. Und da haben eine ganze Reihe bekannter Leute investiert. Also zum Beispiel, wie gesagt, Paul Beinlich. Ich glaube auch Simon Rolfes, bin ich aber nicht ganz sicher. Niko Kovac hat investiert, aber schon irgendwie vor ein paar Jahren. Also jetzt nicht irgendwie jetzt frisch, sondern schon länger. Genau, also da sind irgendwie ein paar bekannte Leute an Bord.
Cool.
cool. Danke. Ja. Und er spielt gern Golf, habe ich gelesen. Macht er gern.
Mit Olli Kahn zusammen.
Stimmt, Olli Kahn zusammen. Ja, oder mit Didi Hopp in St. Leon Roth.
Ja.
Ja. Schwerpunkt haben wir gesagt, haben wir heute gar keinen. Aber ich habe 2 Sachen mitgebracht, die mich bewegt haben. Das eine ist tatsächlich ein Quiz, da können alle auch draußen mitmachen. Und zwar ein Quiz, das ich war vor nicht allzu langer Zeit auf einem Junggesellenabschied. Und der Bräutigam musste dort in Schlag den Raab-Manier quasi Spiele gegen die Anwesenden gewinnen oder halt auch nicht gewinnen. Wenn er verloren hat, gab es halt eine Strafe, die Strafe war trinken und ja, man kann sich ja denken. Und jeder musste quasi ein Spiel mitbringen, das er im Zweifel gut kann. Und ich natürlich habe mich für Fußballquiz entschieden. Und mein guter Freund Pablo, Grüße an der Stelle, der hört uns nämlich immer, der hat ein Fußballquiz gemacht, also vorbereitet, damit ich halt die Antwort nicht kenne, sonst wäre es ja langweilig gewesen. Und die Fragen waren aber sehr gut und ich würde dir die gern, können wir vielleicht gern schnell durchgehen. Es okay. Gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten.
Weißt du noch, wie viel richtige oder Punkte du hattest?
Ich kann dir sagen, was ich jeweils, ich glaube, ich kann dir bei jeder Antwort sagen, was ich gesagt habe. Also, wer hat die 2 meisten Bundesliga-Tore geschossen? Jupp Heynckes, Manni Burgsmüller, Klaus Fischer, Gerd Müller.
Die 2 meisten. Klaus Fischer?
Richtig, habe ich auch gesagt und war richtig. Nenne die Spieler, die, also das waren auch so Aufzählungsfragen zum Beispiel. Nenne die Spieler, die nach August 63 in der Nationalmannschaft zum Einsatz kamen, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben. Also du kriegst quasi für jede richtige Antwort einen Punkt.
Die nach August 63 in der Nationalmannschaft gespielt haben und nicht in der Bundesliga eingesetzt waren.
Genau, zu dem Zeitpunkt dann.
Ohne jemals oder nur zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, das schenkt sich nichts. Aber geht zu dem Zeitpunkt aus, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben. Ohne jemals.
Tja. Da könnte ich dir nicht einen nennen.
Ja, ich konnte einen, glaube ich, sagen. Und zwar Robert Huth. Dann gab es noch.
Hat er in der Bundesliga gespielt?
Nee. Genauso wie Shkodran Mustafi.
Ach, richtig.
Und dann gab es noch drei: Karl-Heinz Schnelliger, Albert Brülls und Helmut Haller. Wobei ich bei Helmut Haller nicht weiß, ob der nicht sogar in der Bundesliga gespielt hat. Deswegen bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es jemals oder zu dem Zeitpunkt war. Aber Haller war doch ein Augsburger, oder? Ah, vielleicht war der ja zweite Liga. Könnte ja auch sein. Dass der, dass die ja nicht.
Haller war auf jeden Fall in Augsburger, ja.
73 bis 76, nachdem er von Juventus Turin kam. Und nochmal ein Jahr später. Ah, genau, nee, die waren nicht in der Bundesliga. Die waren nicht in der Bundesliga. Ja, dann. Welcher frühere Spieler ist die Augsburger Vereinslegende, der auch in Bologna unter Vertrag stand?
Ja, Helmut Haller.
Richtig, habe ich auch gewusst. wer hat die meisten gelben Karten in der Bundesliga-Historie? David Jarolim, Stefan Effenberg, Bernd Hollerbach, Thorsten Frings.
Stefan Effenberg.
Hatte ich auch, ist natürlich richtig. Nenne die Nationen, die bislang zweimal Weltmeister wurden. Also genau zweimal. Nicht öfter.
Argentinien?
Richtig. Als Tipp, es sind drei.
Italien?
Nein. Italien war, glaube ich, dreimal oder viermal.
Also Argentinien auf jeden Fall. Deutschland ist öfter, Brasilien ist öfter. Spanien?
Spanien auch nicht.
Ist dann noch so Weltmeister geworden? Frankreich?
Frankreich ist zweimal und Uruguay. Die waren, glaube ich, in den ersten beiden Jahren sogar.
Ja.
Und gut, über die Frage gehen wir weg. Das kann man nicht wissen. Die Frage müssen wir auch drüber weggehen. Das ist eine Schätzfrage. Das ist blöd. Wer ist denn der Rekordtorschütze der Schweizer Super League? Georges Bregi, Hakan Yakin, Jean-Paul Brigger, keine Ahnung, oder Alexandre Rey?
Antwort B.
Hakan Yakin? Falsch. Georges Bregi, den habe ich, glaube ich, auch geraten. Und jetzt kommt eine interessante Frage, die habe ich tatsächlich auch gewusst. Was haben der FC Zürich und der FC Barcelona hinsichtlich ihrer Gründung gemeinsam?
Da gibt es keine Antwortmöglichkeiten.
Nein, das ist einfach eine Begebenheit.
Das Datum?
Nee, die wurden beide vom selben Menschen gegründet. Und zwar von Hans Gamper, ein Schweizer aus Winterthur. Und der hat sowohl den FC Zürich als auch den FC Barcelona gegründet. Und vielleicht hast du schon mal gehört, der FC Bayern macht doch immer diesen, oder hat man eine Zeit lang immer so ein Spiel als Vorbereitung gemacht um den Franz Beckenbauer Cup. Und der FC Barcelona hat sowas schon länger gehabt und bei denen hieß es der Juan Gamper Cup oder so.
Der Name sagt mir irgendwas. Ich habe den schon mal gelesen, den Namen irgendwo.
Und Juan Gamper ist quasi eingespanischt für Hans Gamper.
Aber da fängt es ja schon an. Ne? Alle regen sich heute über RB auf, ne? Dass die so viele Vereine haben. Aber damals ja schon. Ne?
Viel schlimmer eigentlich. Ja, also der FCZ und der FCB wurden vom gleichen Menschen gegründet. Ja, super. Ich habe natürlich auch gewonnen und der zukünftige Bräutigam oder der zukünftige Ehemann musste dann trinken. Ja, das war ja klar, war ja jetzt auch nicht, stand auch nicht zur Debatte, aber trotzdem noch gute Fragen. Shoutout Pablo, danke. So, und dann habe ich noch was mitgebracht. Und zwar, da habe ich dir eine kleine Hausaufgabe gegeben, die du erledigt hast.
die ich erledigt habe, die mir so sehr, sehr schwer gefallen ist, muss ich sagen.
Ja, mir ist es auch nicht ganz einfach gefallen. Aber ich fand es spannend, dass sich mal Gedanken zu machen. Und zwar, ich habe einen Artikel gelesen, in dem der Autor, also es war im Sportbereich einer Zeitung, und der Autor hat die These aufgestellt, dass man Sport im Allgemeinen nur im Alter von 9 bis 14 Jahren versteht, weil in dieser Zeit würde dem Sport ein gewisser Zauber innewohnen, den man danach nie wieder im Leben erreicht. Also dass quasi die Zeit zwischen 9 und 14, da saugt man so, was Sport angeht, alles auf. Und er hat dann auch einen Beleg dafür gehabt, also das ist natürlich ein Meinungsstück, aber sein Beleg war, er hat verschiedene Sportarten aufgezählt und seinen jeweiligen Lieblingssportler oder Sportlerin für die Sportart. Mhm. Und hat dann überlegt, in welchem Alter er quasi diese Person das erste Mal entdeckt hat. Und bei den meisten war es eben zwischen 9 und 14. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist mal interessant. Dann habe das für mich selber auch gemacht und habe gedacht, das könnten wir eigentlich hier auch mal besprechen, weil ich finde, das ist sehr interessant, auf was für Ergebnisse man da stößt. Und genau, ich habe dir dann die Aufgabe gegeben, auch die jeweiligen Sportarten, für die jeweiligen Sportarten deinen Lieblingssportler aufzuschreiben und wann du ihn ungefähr plus minus 3 Jahre oder so das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden bist. Und du solltest nicht die Person aufschreiben, die dir als erstes einfällt, sondern wirklich die, die dir so im Gedächtnis geblieben ist.
Ja.
Soweit, so klar. Die Sportarten sind Tennis, Fußball, Boxen, Basketball, Rad, Leichtathletik und Ski-Nordisch. Und vielleicht fangen wir einfach mal von hinten an. Nee, fangen wir von vorne an, komm. Tennis. Wer ist denn der Sportler, der Tennisspieler, der dir oder dein Lieblingsspieler, der dir so im Gedächtnis einfach geblieben ist?
Also über den Sportler bin ich überhaupt erst so zum Tennisschauen gekommen und wegen ihm schaue ich es eigentlich auch jetzt noch. Es ist Roger Federer, ganz klar. Okay, vorher mich nicht so für Tennis interessiert, ich ehrlich sagen. Aber ja, ist ja heute noch immer. Allein wenn man sich jetzt Wimbledon-Finale anguckt gegen Djokovic, war ja episch dann im fünften Satz. So
das leider nicht gesehen, ja.
So, ja, halt so mitbekommen, so halt Mitte der 90er, aber mich nie so wirklich dafür interessiert. Es war wirklich erst Roger Federer dann so, der mich dazu gebracht hat.
Und dann warst du wie alt? Kannst du das oder konntest du das ungefähr rekonstruieren?
Ja, ich habe mal dann so ein bisschen die Karriere gegoogelt und es müsste so Mitte der 2000er gewesen sein, wo so auch mit seiner Karriere, also wo auch Tennis so ein bisschen mehr im Fernsehen übertragen wurde in Deutschland und wo es ja auch Federer dann so angefangen hat, auch also mit der Dominanz, die er dann hatte, lange.
Sprich, du warst auf jeden Fall älter als 14.
Ich war älter als 14.
Das heißt, die These würde in dem Fall bei dir nicht zutreffen, ja, dass du deinen Lieblingssportler in dieser Sportart im Alter zwischen 9 und 14 gefunden hast und bis heute noch so ist.
Ja.
Also bei mir tatsächlich, mein Lieblingstennisspieler war immer Andy Roddick. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich fand ihn einfach cool, der sah lässig aus, der hat sich immer aufgeregt und so, der war ja sehr, sehr outgoing und sehr, sehr laut und auch ein bisschen so ein Rotzbengel und so, das fand ich eigentlich immer ganz cool.
Ja, weil er die Kappe auch immer so cool getragen hat, ne? Ich weiß
nicht, ja, der war einfach
den Schirm so ganz weit ins Gesicht gezogen.
Ja, es war einfach ein lässiger, ich fand ihn einfach cool. Also ich fand ihn cool. Und auch so, er hat halt viel mit Aufschlag, über den Aufschlag gekommen, war einen krassen Aufschlag. Das fand ich auch irgendwie geil, er hat mega Power gehabt und so. So jetzt tennistechnisch war der jetzt ja nicht so gut, aber das war mir ja wurscht. Und ja, deswegen. Und vielleicht auch, weil er ein bisschen aussah wie Stifler. Das ist aber nur im Nachhinein so ein Ding. Naja, auf jeden Fall, war das immer mein Lieblingsspieler. Und klar, Roger ist auch, ich würde halt, bei dem würde ich eher sagen, bin ich kein Fan, sondern eher Bewunderer. Also ich bewundere das einfach wahnsinnig, die Karriere, und finde ihn auch total sympathisch, aber ja, Andy Roddick war es. Und ich habe das auch mal ungefähr rekonstruiert und es müsste im Alter von 12 bis 15 müsste es bei mir gewesen sein, weil die erste Profisaison von ihm war so 2000. Ich denke mal, dass ich da nicht direkt auf ihn aufmerksam geworden bin, aber wahrscheinlich ein, zwei Jahre später, weil so viele gute Jahre hatte der nicht. Also bei mir würde es in dem Fall zutreffen.
Ja.
Ja, dann kommen wir zum Fußball.
Ja, da trifft es auf jeden Fall zu. Also gibt es eigentlich nur einen, der so die Kriterien erfüllt, die du vorgegeben hast. Das ist Stéphane Chapuisat.
Das wusste ich gar nicht.
Doch, Chapi war der beste Mann. Wie der immer so über den Platz geschlichen ist, immer so leicht gebeugt.
So null Körperspannung.
Ja, also super. Und das ja, muss so 94, 95 gewesen sein. Also würde die These stimmen, vom Alter her hinkommen. Wobei ich da sagen muss, das hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, wie man überhaupt so zum Fußball gekommen ist. Da war ja auch ganz viel so familiäre Prägung noch mit, auch gerade das nach Dortmund gegangen ist und so. Also da kommt, glaube ich, beides zusammen. Also einmal, dass man sicherlich früh geprägt wird, wenn man relativ klein ist noch und jung, aber halt eben auch, wohin es dann geht, auch so von Leuten, die man da um sich rum hat.
Aber was, wenn es 94, 95 war, dann warst du ja nicht 9 oder älter. Man musste ja zwischen 9 und 14, haben wir ja gesagt.
Ja, und da war ich, ja gut, da war ich so 8, 9.
Ja, also du würdest sagen, es trifft, ja gut, machen wir zu. Ja, bei mir trifft es auch zu, weil bei mir war es natürlich Mehmet. Und also ich hatte davor auch schon andere Bayern-Trikots, aber mein erstes Mehmet-Trikot müsste das von der Saison 98 gewesen sein. Das heißt, da war ich dann 9, 10, das kommt dann hin. Also bei mir trifft es da definitiv auch zu. Wir können ja nachher mal noch, dann, wenn wir mal durch sind, können wir auch mal überlegen, woran das denn liegen könnte. Ich habe da nämlich auch so eine Theorie. Boxen.
Ja, Henry Maske. war meine Mutter ein ganz großer Fan, die hat sich auch jeden Kampf reingezogen. Ich fand das immer ein bisschen langweilig, aber, und da kann ich sogar aufs Datum genau sagen, der 23.11.96, das war, wo er da seinen letzten Kampf hatte und ausgerechnet den verloren hat. Das weiß ich noch, das fand ich dann irgendwie blöd, dass der jetzt so seinen letzten Kampf verliert.
Ich schwöre es dir, ich hab wirklich 1:1 genau die gleiche Geschichte.
Ja.
Also. Bei mir war es auch meine Mutter, hat auch immer Boxen eingeguckt, weil ich glaube, die Frauen waren damals, die sind total auf Henry Maske gestanden.
Ja, und der war so und nett.
Genau, der war einfach so nett, der Gentleman einfach.
Ja.
Und damals hat man ja echt noch gesagt, obwohl er ein Ossi ist, ja, trotzdem ist er so nett.
Trotzdem war er so nett.
Ja, und genau, ich habe mir auch den 23. November 96 rausgeschrieben mit dem letzten Kampf. Weil ich habe davor mal geschaut, wo die Kämpfe so waren und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht bewusst erlebt habe, aber an diesen letzten Kampf kann ich mich definitiv erinnern und an den Comeback-Kampf, diesen unsäglichen, aber ja. Beim letzten Kampf war ich dann jünger, da war ich dann vermutlich 8 Jahre alt und deshalb...
Gerade 9.
Ja, deshalb trifft es bei mir nicht zu, aber witzig, dass man genau, dass wir genau die gleiche, Geschichte zu hatten. Also, und was ich mich natürlich auch noch erinnere an bei Henry Maske ist immer das Einlauflied.
Mhm.
Vangelis Conquest of Paradise.
Ja, bis auf dann halt auch beim letzten Kampf, daran hat es dann auch gelegen.
Was lief da?
Hier Andrea Bocelli.
Ah, stimmt, Time to Say Goodbye. Ding ist
hier Time to Say Goodbye.
Ah, stimmt. Ja, gut,
das ist selber schon. Da dran, Andrea Bocelli ist schuld, muss man sagen.
Basketball. Ja, können wir, glaube ich, relativ zügig abhaken.
Michael Jordan muss auch irgendwann Mitte der 90er gewesen sein.
Ah,
so
okay.
Basketball so angefangen hat, auf so DSF dann auch immer zu laufen und so.
Ah, okay. Nee, bei mir war es Dirk tatsächlich, weil ich davor jetzt nicht so viel damit zu tun hatte und ich glaube, durch Dirk habe ich dann tatsächlich mich da intensiv auch mit der NBA auseinandergesetzt. Aber da war ich schon viel älter, also es war wirklich schon nach der Pubertät auch. Obwohl ich Inside NBA Samstagmorgens auf DSF habe ich schon ab und zu mal geguckt, aber irgendwie, da kann ich mich nicht wirklich erinnern.
Ja, Hessen hat ja eine Partnerschaft mit dem Bundesstaat Wisconsin und da geht dann auch immer so der Schüleraustausch hin, also auch von der Schule, wo ich war. Und danach ist man immer noch ein paar Tage in Chicago. Und ich weiß Schwester damals, die ist ja 5 Jahre älter, als ich drüben war, die hat mir dann Michael Jordan Trikot mitgebracht von Bulls.
Ah, okay. Ja, gut. Macht
Sinn. Und als wir dann drüben waren, natürlich da auch bei der Statue gewesen. Und
also bei dir trifft es dann in dem Fall tatsächlich ja zu. Mhm. Radfahren.
Jan Ulrich. Doped.
Ule!
Und es war die Tour 97 natürlich, wo er vollkommen verdient das gelbe Trikot geholt hat, ohne Zusatzstoffe, einfach nur das pure Talent auf dem Rad.
Einfach nur so.
Ja.
Ja, bei mir war es tatsächlich Erik Zabel. Ich fand Zabel immer geiler als Ulle. Auch natürlich ohne. Ah, nee, der hat es zugegeben.
Der hat es zugegeben, das ist schwierig.
Ist ja überführt worden. Nee, Erik Zabel fand ich mal geiler. Ich hatte immer ein Faible für Sprinter. Und auch bei mir trifft die Zeitspanne zu, weil ich vermute, dass ich ab der Tour 97 mich dann irgendwie auch mehr für Radsport interessiert habe. Aber Zabel hatte ja danach dann seine großen Jahre und deswegen passt es bei mir genau rein. Ja, also ich war immer Team grünes Trikot.
Ja, und dann auch von dieser Stelle gute Besserung an seinen Sohn Rick Zabel.
Ja.
Muss ja bei der Tour aussteigen, verletzungsbedingt.
Ja, aber wir haben einen neuen Helden, Emanuel Buchmann.
Emanuel Buchmann, heute auch wieder bärenstark.
Ja, aber man darf noch keine Ulle-Vergleiche anstellen, habe ich gelesen.
Nee, darf er möchte nicht. Er auch nicht. Möchte nicht, hat er heute im Interview gesagt.
Ich möchte das nicht.
Möchte das nicht.
Gut, dann kommen wir zur Leichtathletik noch.
Nils Schumann Olympiasieg 2000.
Unser 800-Meter-Gott mit dem hässlichsten Oberarm-Tattoo der Welt.
Auch typisch 2000 mit diesen wasserstoffblonden Scooterhaaren.
Ja, ja, aber Strähnchen, also nicht komplett, sondern der Haaransatz war schon dunkel wieder.
Ja, ja.
Nur die Spitzen quasi waren auch. Er war groß.
Aber nicht unsere Paradedisziplin. 2000 dann Gold geholt.
Das Goldlöckchen. Bei mir war es Michael Johnson. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Vor allem 400 Meter war er am besten. Ich glaube, 200 ist er dann auch gelaufen. Aber 400 Meter Sprinter. Und ich, bei mir waren es auch die Olympischen Spiele 2000, habe ich mal so rekonstruiert. Denke ich mal, dass ich da so auf den aufmerksam geworden bin, weil sonst schaust du ja nicht Leichtathletik unbedingt, wenn man jetzt nichts direkt damit zu tun hat. Und ich fand den immer geil, weil der so aufrecht gelaufen ist. Der ist in der Kurve halt kerzengerade gelaufen. Mhm. Und das fand ich immer geil und deswegen war das so mein Lieblingssprinter. Aber da ist mir tatsächlich auch schwerer gefallen, sonst hatte ich da, hätte ich nicht gewusst, wie ich daneben soll, keine Ahnung. Vielleicht Tobi Unger, weil er bei mir aus der Ecke kommt. keine Ahnung. Und dann noch Ski-Nordisch.
Ja. Kann ich das genaue Jahr nicht mehr rekonstruieren, aber da war ich, müsste so 9, 10, 11 Jahre gewesen sein, so in der Kante. Und das ist Uschi Biesel.
Gold-Uschi.
Aus eigentlich nur einem Grund. Ich war mit meinen Eltern früher so 2, 3 Mal in Oberhof beim Biathlon. Und in einem Jahr hat sie dann nach dem Rennen so in dieser Mixzone gestanden, hat Interviews gegeben und ich bin als kleiner Stöpsel so hin und habe so einen Zettel hingehalten, wollte ein Autogramm haben von ihr. Und das hat sie gesehen und dann hat sie zu dem Reporter gesagt, er müsse mal kurz unterbrechen und hat mir so das Autogramm gegeben und hat dann das Interview weitergemacht.
Oh, das fand ich super. Unsere Uschi, einfach,
deswegen
einfach
toll. Uschi immer in meinem Herzen.
Einfach toll. Ja, bei mir war es auch ein Biathlet und zwar der Fisch. Sven Fischer fand ich immer geil. Ich glaube, wir sind so voll in diesen Biathlon-Hype reingeboren worden.
Ja.
Und ich fand Sven Fischer immer am geilsten, weil der so, weil der immer ohne Handschuhe gelaufen ist und so.
Ja.
Und immer so dieses ganze. Ja, und da hat er auch so irgendwie ein Gewehr, das man ganz anders bedienen musste, so ein Oldschool-Ding. Also der war einfach so komplett Oldschool, das fand ich geil. Und deswegen fand ich den immer am besten. Und war einfach auch zuverlässig. Also in der Staffel mit Frank Luck, Peter Sendel und Rico Groß war er halt auch schon immer die Konstante. Das muss man schon sagen.
Aber auch so wintersporttechnisch sind wir auch so bei so ganz vielen Wintersportarten genauso in so einen Hype reingeboren. Ne? Also Biathlon, klar, aber auch im Skispringen mit Sven Hanna und Martin Schmidt damals.
Ja, richtig. Und der Uri dann später noch.
Der Uri und dann Bobfahren auch mit
Christoph Langen.
Christoph Lange, genau. Bei so ganz vielen Sportarten.
Der Hackelschorsch.
Natürlich, mit dem Hackelschorsch.
Stimmt, ja, das ist richtig. Stimmt. Ja, Wintersport, das waren echt die fetten Jahre, wo wir so medaillenspiegelmäßig in Nagano bestimmt auch vorne dabei waren und in Salt Lake City natürlich sowieso. 2002. Ja, ich hatte auf der Nintendo 64 auch Nagano 98.
Ich auch. Habe ich heute noch.
Ich weder die Nintendo 64 noch Nagano 98, aber das habe ich früher viel gezockt. Ja, und Langlauf waren wir schlecht damals, gell?
Ja, Langlauf aber nicht so gut.
Und Kombinierer, haben natürlich alles gewonnen.
Na klar, mit Ronny Ackermann.
Logisch. Stimmt, Ronny Ackermann. Und Georg Hettich, der kam doch von den Langläufern, oder?
Ja.
Weil da hat es nicht gereicht.
Und dem jungen Pion Kircheisen.
Wow, stimmt. Das ewige Talent.
Aus Joran Georgenstadt.
Ja, stimmt. Was gab es noch für Winter? Also beim Ski Alpin saß jetzt. Ach nee, bei den Frauen war Ski Alpin richtig gut. Katja Seitzinger.
Katja Seitzinger und
Hilde Gerg. Stimmt, Martina Ertel.
Da waren wir auch im Eisschnelllauf bei den Frauen noch gut.
Ja, Gunnar Niemann-Stirnemann.
Und Anni Friesinger.
Stimmt, Anni Friesinger. Und Gunnar Niemann-Stirnemann war doch die war schon damals relativ alt.
Ja.
Und da waren die Männer immer mega schlecht.
Ja.
Stimmt, ja, geil. Was gab's denn noch? Wo waren wir denn noch gut? Also was ich zum Beispiel auch nie verstanden habe, es gab ja dann noch es gab ja Eisschnelllauf und es gab irgendwann dieses Short-Track.
Ja.
Wo die so immer die Hand auf dem Boden und dann so irgendwie quasi K.O. fahren und sich gegenseitig umhauen und so. Ich habe nie verstanden, warum die Deutschen beim Eisschnelllauf mega gut waren und bei diesem Shorttrack einfach komplett abgekackt. Es gab irgendwie überhaupt nur 5 Leute, die es gemacht haben oder so in Deutschland. Das habe ich nie verstanden.
Ja. Ist genau wie Curling. Ich frage mich, warum Curling nicht so gut sind.
Ja, weil der CSV Füssen, der war natürlich einfach nicht gut genug, weil er in der Liga nie gefordert wurde. Es war doch immer so, dass da die kompletten, also es waren ja immer komplette Vereinsmannschaften, die da hingeschickt wurden. Es waren ja nicht zusammengestellte Mannschaften.
Ich habe jetzt gelesen, der neue Curling-Stützpunkt, quasi der Olympiastützpunkt, der Curler, ist jetzt in Hamburg, wo sonst?
Ja, klar.
Schon für Wintersport bekannt.
Wasser gibt's genug, brauchst du nur noch irgendwie einen Kühler. Dann
du die Elbe noch zufrieren, ne?
Heute. Ja, also wenn man jetzt mal durchgeht, bei mir war Treffen von, also wir haben 2, 4, 6, 7 Kategorien gehabt. Bei mir trifft's 1, 2, 3, 4, 5 Mal. 5 von 7 Sportlern habe ich im Alter von 9 bis 14 entdeckt. Und bei dir waren's 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Mhm. 6 von 7. Was ja diese These bestätigen würde, dass man im Alter von 9 bis 14 Jahren irgendwie irgendwas ist da, was einen für den Sport öffnet und was bleibt.
Scheint so zu sein, ja.
Hast du eine Erklärung? Aber,
ja, also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass finde ich auch viel so die familiäre Prägung dazu kommt, weil wenn ich mal schaue, Tennis zum Beispiel ja relativ spät, war bei uns zu Hause auch nie ein großes Thema. Aber wenn ich jetzt gucke, Boxen hatten wir ja schon, Radfahren, bin ich auch durch meine Eltern so Tour de France und so, Leichtathletik oder beziehungsweise die Olympischen Spiele, egal ob Sommer oder Winter, auch zu Hause immer alle geguckt und so. Da kommt das noch mit dazu. Und ich weiß immer noch, gerade so Olympische Spiele oder so, das war total geil, dann sonntags morgens zusammen gefrühstückt und dann halt geschaut, was jetzt für Disziplinen kommen und dann so mit der ganzen Familie da gesessen und ich glaube, das hat es auch so mit dazu beigetragen.
Ja, aber das hätte ja auch theoretisch früher oder später sein können. Oder meinst du, dass
Ja,
man das halt
aber
nur in dem Alter macht?
früher, also arg viel früher ist ja auch so eine Frage, ob man das da schon so in Gänze versteht und interessant findet. So alles, weil manche Sportarten ja auch durchaus komplexer sind. Und wenn man die
Curling
jetzt
zum
nur
Beispiel.
eins, zweimal schaut und dann nicht interessant findet, beschäftigt man sich ja weiter nicht mehr damit. Und später, so mit 15, 16, da hat man vielleicht auch andere Dinge im Kopf, als jetzt noch permanent so sich damit zu beschäftigen. Vielleicht
Ja,
sind da
also
schon so die Gewohnheiten halt so ein bisschen einstudiert.
ich denke auch, also meine Idee geht auch so in eine ähnliche Richtung. Ich glaube schon auch, dass vor 9 ist dann die Chance relativ hoch, dass man einfach das gar nicht bewusst wahrnimmt, dass da irgendwie man weiß, dass da was war und dass man vielleicht kann sich an einzelne Geschichten, einzelne so Highlights vielleicht erinnern, die gar nicht unbedingt so Highlights im Sinne von Olympiade oder so sein müssen, sondern weißt du, da erinnert man sich teilweise an total banale Sachen, so keine Ahnung, jemand, der mal einen Stutzen verloren hat oder so, weißt du, so totale Nichtigkeiten bleiben ja manchmal hängen. Aber genau, so substanziell ist da glaube ich eher wenig von, also vor 9 Jahren. Und nach 14 sehe ich es auch so, da ist es einfach, ja, kommt man selten noch zu neuen Sportarten, so wenn man das alles, die Mainstream-Dinger schon durch hat. Außer jetzt bei mir Basketball zum Beispiel, war bei mir halt dann einfach später. Und ich glaube halt auch, zum einen, dass wir tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, in manchen Sportarten sind wir echt in so eine bestimmte Zeit geboren worden, wo es irgendwie immer so einen Leuchtturm, mindestens einen gab. Also beim Rad war es Ulle dann, Boxen, Henry, Maske, Tennis gab es auch genügend. Also wo man sich dann irgendwie so ja, auf die einigen kann, sage ich mal. Und ich glaube schon auch, und das stützt dann eigentlich die These, so also in dem Artikel stand ja, in dieser Zeit, also zwischen 9 und 14, wohnt dem Sport ein Zauber inne, den wir nie wieder erreichen im Leben. Und ich glaube schon, dass das eine Erklärung ist, weil man eben so zwischen 9 und 14 ist schon das Alter, wo man so, ich sage jetzt mal, irrational Fan von irgendwas ist. Also weißt du, so ohne Hinterfragen. So nach 14, so mit 15, 16, 17, da sagst du dann vielleicht auch mal, keine Ahnung, der sieht scheiße aus, ich will jetzt nicht mehr Fan von dem sein oder der ist nicht mehr erfolgreich oder keine Ahnung. Aber so mit zwischen 9 und 14, wenn du dich da mal entschieden hast, ich bin jetzt Fan von, dann bist du das halt so voll irrational. So, ich bin das jetzt immer in deinem Kopf in dem Moment. Und ich glaube, das hat man später einfach nicht mehr so, dieses Bedingungslose.
Vor allem, wenn man jetzt mal bei uns beiden am Beispiel Fußball, das hat man ja früher dann auch selber gespielt.
Ja.
Also auch ja, vor neun schon, aber da konnte man sich jetzt so mit identifizieren und dann hat man das natürlich auch geguckt und da Leute verehrt und gesagt, oh, und ich werde später auf jeden Fall mal Fußballprofi und jetzt mal auf jeden Fall und da bleibe ich immer bei. Und dann wurde man da geprägt von einem Verein und ist dabei geblieben. Und auch wenn ich jetzt gucke, ich habe eben mal überlegt, welche Sportarten ich wirklich so relativ neu entdeckt habe und schaue. Also die es früher so noch gar nicht gab oder noch nicht so fernsehpräsenztechnisch. Und das ist jetzt außerhalb mal von Olympischen Spielen, wo man ja immer mal was Neues entdeckt, was man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil es in Deutschland keine Fernsehpräsenz hat, aber woanders vielleicht relativ groß ist, ist es halt eigentlich auch nur Darts noch, was dazu gekommen ist.
Und Football.
Und Football, ja.
Ja, bei mir natürlich noch Softball, Lacrosse und Schach. Aber sonst jetzt auch nichts.
Na gut, Schach war ich ja immer schon. Also Bobby Fischer, früher schon.
Ich wollte gerade sagen, wer ist dein Kindheitsheld? Bei mir ist es irgendeiner mit einem nordischen Namen. Ja, den ihr alle kennt. Ja, ich fand's auf jeden Fall interessant, sich da mal Gedanken zu machen. Und am Ende ist es ja eigentlich auch egal, warum das so ist, aber schön, dass man über, also ist es dir schwer gefallen, jemanden aufzuschreiben oder das Alter zu rekonstruieren?
Das Alter ist mir meistens schwerer gefallen, bis auf bei der Leichtathletik. Da habe ich auch lange am Namen überlegt.
Ja, also das ist tatsächlich, es gab auch noch, glaube ich, 2, 3 Kategorien mehr, aber da ist mir schon niemand eingefallen. Dann habe ich gedacht, macht es eh schon keinen Sinn. Ja, mir ist es, glaube ich, bei Leichtathletik auch am schwersten gefallen und Basketball auch, weil es war schon Dirk, aber jetzt irgendwie, ich kann das gar nicht festmachen. Ich kann dir nicht erklären, warum ich mich angefangen habe, intensiv mit Basketball zu beschäftigen. Keine Ahnung, kann ich dir nicht mehr so richtig sagen. Ich vermute halt, es war so im Großen und Ganzen, dass Dirk halt gut war und drüben in den Staaten und so. Aber so richtig kann ich es dir nicht sagen.
Ich bin ja eher der Detlef-Schrempf-Typ.
Ja, das war, glaube ich, dann schon fast vor unserer Zeit. Ich weiß noch, dass die Sportfreunde Stiller hatten auf dem Album Burli, die Eltern werden sich erinnern, ein Lied, das hieß Dirk, wie ist die Luft dort oben? Und es ging über Dirk Nowitzki. Und das müsste so um die 2000-Wende gewesen sein, 2001 oder sowas. Da kannte ich den aber schon. Aber hat mich jetzt nicht so beschäftigt dann. Das Lied schon, das Lied war super. Dirk, wie ist die Luft da oben, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, auf dem gleichen Album war auch Ich rocke drauf. Nur um das mal auch zeitlich und thematisch einzuordnen. Ja, in dem Fall. Nee, warte, das war später, nicht 2000. Müsste schon später gewesen sein. Ich glaube, Dirk ist ja selber 2001 in die Liga gekommen. Also macht es überhaupt keinen Sinn, dass das 2000 gewesen wäre.
Ich habe mich gerade gefragt, wann Santa Cruz zu euch gekommen ist.
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass Dirk 2001 in die NBA kam. Nee, das stimmt auch nicht. 98 kam er in die Liga. Ja, wird jetzt vielleicht auch besser, wenn wir aufhören.
Ich habe noch eine Frage zum Schluss für dich.
Ja, sehr gerne.
Worauf freust du dich denn in der neuen Saison am meisten? Also jetzt Fußball muss nicht jetzt, Bundesliga oder? Sein. So, ja, Fußball. Muss nicht Bundesliga sein. Einfach.
Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gedanklich da noch gar nicht drin. Worauf freue ich mich denn? Keine Ahnung. Irgendwie auf noch nix. Wenn ich was wählen müsste, dann würde ich entweder sagen, ich freue mich drauf, wie Bayern hoffentlich niemanden mehr holt und den ganzen Unken rufen, dass der Kader so schlecht und schwach sei, zum Trotz eine geile Saison spielt. Darauf freue ich mich, weil ich finde es voll gut, dass die jetzt niemanden mehr holen. Falls sie niemanden mehr holen, weil das ist für mich wieder herrliche Doppelmoral. Bayern kauft sonst alles kaputt, wenn sie aber niemanden holen, ist es auch nicht recht. Herrlich, aber ich bin mir fast sicher, dass da noch was passieren wird. Es geht ja leider noch über einen Monat. Deswegen wird sich der Wunsch schon mal nicht erfüllen. Dann freue ich mich natürlich auf den Aufstieg von Arminia Bielefeld in die erste Bundesliga.
Hast du den Schein schon abgegeben?
Nee, aber die voraussichtliche Elf, die Wunschelf von Arminia, die immer im Kicker steht, spielt rechts vorne Keanu Staude. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diesmal klappt, weil letzte Saison hat er nicht mehr gespielt am Schluss. Ich habe übrigens meine Webseite verkauft. Ich habe es abgestoßen.
Für?
Ja, für nix. Ich zahle jetzt halt meine 7 Euro nicht mehr im Jahr. Also ks32.de ist wieder frei, falls jemand Interesse hat.
Mach ich gleich mal.
Ja, schnapp's dir. Ich habe es jetzt 2 Jahre gehabt. Hab's, wie man es mit Aktien machen soll. Wenn die Aktie ganz unten ist, dann verkaufen. Ist gut. Ja, mein Lieber, dann in dem Fall wären wir durch. Sind wir heute sehr, sehr kurz geblieben. Ist auch mal wieder gut. Ja, sehr, sehr kurz jetzt nicht, aber Kürzer als sonst.
Nicht so langatmig wie sonst.
Das wahrscheinlich trotzdem, aber ja. Vielleicht kann ich dir am Schluss, dann habe ich das auch noch abgehakt, du weißt sicherlich, was André Wiedener momentan macht.
André Wiedener.
Er klingt nach Fußballschule, ist es aber nicht.
Nee, das könnte so ein Triathlon-Typ sein oder der so extreme Sachen macht.
Er macht extreme Sachen, das kann man sagen. Kein Triathlon, sondern er arbeitet im Außendienst für einen Großhandel für Bodenbeläge und Bauchemie.
Ja gut, nach Triathlon wird das Nächste, was ich jetzt
gucke. Ja. Besser wird's nicht, deshalb tschüss.
Tschüss.